Ja, Amen zu diesem Lied. Ich hoffe, ihr habt es alle vom Herzen gesungen. Und wir kommen nämlich jetzt zum Höhepunkt der Konferenz. Viele dachten, das war vielleicht erst, aber nein, es ist jetzt. Und es ist jetzt nicht, weil Samstagabend ist, es ist schon gar nicht, weil ich jetzt predige, sondern es ist jetzt, weil wir zum Höhepunkt, zur zentralen Botschaft, zum Kernkapitel von Jeremia kommen. Und um zu dieser Stelle zu kommen, haben wir jetzt schon drei Predigten gehört, haben uns drei Predigten reingezogen über, kurz zusammengefasst, Sünde und Gericht. Und für manche war das vielleicht schon ein bisschen viel, aber wisst ihr, die Leute damals bei Jeremia, die mussten sich das 40 Jahre lang reinziehen. 40 Jahre lang. Und sie haben es trotzdem nicht verstanden. Wir haben es heute früh gehört. Jörn hat gesagt, ja, Gott sagte, kehrt um. Und Gott sagte nicht nur, kehrt um, sondern er sagt, ihr dürft umkehren. Aber sie haben es nicht getan. Es ging so weit, dass sie letztendlich das Gericht Gottes erlebt haben. Sie haben gemerkt, ja, Gott macht wirklich ernst. Gott hält sein Wort und sie sind nicht umgekehrt. Und der Grund, das haben wir dann heute früh von Rudi gehört, war, weil ihr Herz unreformierbar war. Jeremia sagt, es ist unheilbar. Und so geht es jedem Menschen. Das sündige Wesen in dir und die Sünden, die du tust, die bewirken keine Einsicht in dir. Es gibt ja das Sprichwort, aus Fehlern lernt man. Und irgendwie so in unserem Leben haben wir das auch sicherlich gemerkt. Aber es ist nicht so, dass ein Sünder aus Sündern lernen kann. Und merkt, ey, das war schlecht, ich mache es jetzt anders. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Sondern Sünden bewirken in dir nur eins, noch mehr Sünden. Das ist die Botschaft von Jeremia. Und darum ist das Buch in der Bibel, wo es eigentlich nur um Sünde und Gericht geht, oder fast nur, eins der längsten Bücher der Bibel. Ja? Nicht von den Kapiteln her, aber von der Anzahl der Wörtern her. Eins der längsten Bücher der Bibel. Und dort geht es nur um Sünde und Gericht. Um uns diese Botschaft deutlich zu machen. Sünde bewirkt immer mehr Sünde und mehr Sünde und mehr Sünde. Das heißt, du bist im freien Fall der Sünde. Und jeden Meter, den du fällst, der bewirkt nur noch eins, dass du noch schneller fällst. Und die Folge dieses Falls ist unausweichlich, nämlich der Aufschlag, das Gericht Gottes. Es ist unausweichlich. Das vollständige, ewige Gericht Gottes. Und vielleicht können wir dann Jeremia verstehen, wenn er in seinen Klageliedern schreibt, und ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon mal gelesen habt, das ist dieses ganz kleine Buch hinter Jeremia, was man vielleicht einmal im Leben liest, und dann sagt man sich, wow, nee, das brauche ich nicht nochmal. Das ist einfach bitter. Was will ich damit? Aber vielleicht können wir Jeremia verstehen, wenn er dann tatsächlich sagt, im zentralen Vers in diesem kleinen Buch, Kapitel 3, Vers 18, und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Ich habe keine Hoffnung mehr. Weil es gibt keine Hoffnung. Und doch schreibt er dann zwei Verse weiter in demselben Buch. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Also war das Gericht, was Gott die ganze Zeit angedroht hat, was so unausweichlich war, doch nicht so unausweichlich, doch nicht so vollständig? Was haben wir gehört in der ersten Predigt bei der Berufung Jeremias? Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker, über die Königreiche ein, um auszurotten, um niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und dann Kapitel 4, Vers 27, denn so spricht der Herr, das ganze Land soll verwüstet werden. Doch ich will ihm nicht ganz ein Ende machen. Kapitel 5, Vers 10, besteigt ihre Mauern unverderbt, aber richtet sie nicht völlig zugrunde. Merkt ihr, es gibt da diese Hoffnungsspur. Und diese Hoffnungsspur, die geht nicht nur durch das Buch Jeremia, sondern die geht durch das ganze Alte Testament. Es ist sogar so, dass schon im Buch des Gesetzes, also in den 5 Büchern Mose, also ganz am Anfang, dass dort Gott schon verheißt, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Wir nennen das jetzt hier auf der Konferenz, er wird es reformieren. Er wird dein Herz beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, hier von diesem unheilbaren Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Also schon im alten Bund macht Gott klar, ich schließe jetzt einen Bund mit euch und der ist wirklich toll und ich gebe euch mein Gesetz und das ist wirklich genial, aber ich sage es euch gleich, das ist noch nicht alles. Das ist es noch nicht, das wird euch noch nicht wirklich helfen. Das ist alles nur die Vorbereitung auf den neuen Bund. Und so geht diese Hoffnungsspur durch die ganze Bibel und durch das ganze Buch Jeremia und sie führt uns dann zum Kern des Jeremia-Buches. Zu den Kapiteln 30 bis 33, wenn ihr diesen Film noch vor Augen habt, das wurde extra genannt. Man nennt es das Trostbuch Israels, diese 4 Kapitel. Und in diesem Trostbuch verheißt Gott nun Erlösung für sein Volk. Und zunächst meint er damit die Erlösung aus der babylonischen Gefangenschaft, also aus dem Gericht, in das das Volk geraten ist. Gott macht sein Volk deutlich, das Gericht ist nicht das Ende deiner Geschichte, es geht weiter. Meine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Aber es geht nicht nur um die Rückkehr aus der Gefangenschaft, sondern es geht um die Rückkehr zu Gott. Es geht um die Versöhnung mit Gott. Also das müsst ihr jetzt vor Augen haben. Eines der längsten Bücher der Bibel. Und fast in dem ganzen Buch geht es nur um Sünde und Gericht. Und jetzt wird gezeigt, wie katastrophal das alles ist mit der Sünde. Wie unausweichlich. Und dann diese Kapitel über die Gnade. Und jetzt, wie groß und herrlich muss Gottes Gnade sein? Wie groß und herrlich muss Gottes Liebe sein? Angesichts dieser Masse an Kapiteln von unserer Sünde. Und wir finden das dann in diesen zentralen Versen, Kapitel 31 bis 34. Und bitte schlagt es mit euch auf. Die nächste Folie kommt gleich. Lasst uns erstmal, also nochmal zurück. Lasst uns das zusammen lesen. Schlagt es in euren Bibeln auf. Jeremia 31, ab Vers 31. Das Zentrum dieser Verheißung. Da sagt Gott, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie an der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Was für eine herrliche Verheißung. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, gilt die Verheißung überhaupt uns? Denn jetzt steht ja drüber, es gilt dem Haus Israel und dem Haus Juda. Und wisst ihr, Israel und Juda, das waren im Prinzip die beiden Völker, die vorher zusammen waren und die dann geteilt wurden. Die waren schon jahrhundertelang geteilt. Und das Volk Israel, also das Nordreich, das war sogar schon 100 Jahre lang im Exil. Und die blieben dort, die sind verschollen, die kamen nie wieder zurück. Die gab es gar nicht mehr. Das heißt, was Gott hier sagen will, ist, ich spreche über das ganze Volk Gottes. Es geht um das ganze Volk Gottes. Die schon lange weg sind. Die geteilt waren, die getrennt waren. Ich meine das ganze Volk Gottes. Und Jeremia und all die anderen Propheten machen deutlich, und zu diesem Volk Gottes werden irgendwann die Heiden dazugehören. Und das Neue Testament macht deutlich, die Verheißung, die Israel gegeben wurden, die gelten jetzt auch der Gemeinde. Warum? Weil die Gemeinde jetzt zum Volk Gottes, zu Israel dazugehört. Das heißt, Gott will heute durch dieses Wort zu dir sprechen. Und was will er dir sagen? Er will eine Reformation schenken. Und zwar eine Reformation der Herzen. Gott will das Grundproblem von uns Menschen lösen. Er will unser unheilbares Herz heilen. Das ist irgendwie Widerspruch. Klar, ist es jetzt unheilbar, also ist es jetzt heilbar? Was ist es denn jetzt? Und Gott will uns damit sagen, das, was für dich unmöglich ist, das werde ich möglich machen. Und es wird nicht so sein wie bisher in den zurückliegenden Bundeserneuerungen. Ja, es wurde ja immer mal wieder der Bund erneuert. Das Volk kam immer mal wieder zusammen und hat gesagt, so, jetzt lasst uns mal wieder, wir wollen wieder lieb sein. Ja? Es geht nicht um irgendeine Bundeserneuerung. Hier geht es um den neuen Bund. Das wird deutlich in den Versen 31 bis 32. Es hat mit dem alten Bund zu tun, aber jetzt kommt ein neuer Bund. Und dann wird dieser neue Bund in den Versen 33 bis 34 konkret erklärt. Was ist denn jetzt das Neue am neuen Bund? Und das ist jetzt, diese beiden Verse sind aufgebaut wie eine Zwiebel. Und ich habe euch das versucht, mal deutlich zu machen. Es gibt also so drei Schichten. Und diese Struktur müssen wir verstehen, damit wir die Aussage richtig verstehen. Also ich hoffe, ihr seid heute noch so weit in eurer Kraft und Konzentration, dass ihr das noch mitverfolgen könnt. Also in der Mitte ist der Kern der Zwiebel, ja, rot. Das ist so der Kern der Botschaft. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und das war schon die Kernaussage des alten Bundes. Das ist die große Botschaft der Bibel. Das war schon immer Gottes Ziel, die Gemeinschaft mit seinem Volk. Ja, Gott und Mensch in Frieden und Liebe vereint, zu Gottes Verherrlichung und zu unserer Erfüllung. Das ist die große Botschaft, der Kern. Aber jetzt ab der zweiten Schale, das habe ich hier mal grün gemacht, ab der zweiten Schale zeigt Gott uns nun das Neue am neuen Bund. Ja, wie sieht die Reformation der Herzen aus? Er sagt 33b, ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen, auf ihr Herz schreiben. Und die Konsequenz daraus ist jetzt die andere Seite dieser Schale, 34a, keiner muss mehr den anderen ermahnen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle vom Kleinsten bis zum Größten erkennen. Und dann kommt die Außenschale, ja, der neue Bund wird verheißen. Und wie wird das alles, was darin jetzt verheißen wird, kommen? Was ist die Grundlage dafür? Das ist dann am Ende, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also das ist die Struktur, die ist wichtig, um alles richtig zu verstehen. Und wir schauen es uns jetzt nochmal ausführlich an. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Reformation der Herzen durch die Erkenntnis Gottes. Reformation der Herzen durch die Erkenntnis Gottes. Also, der Kern ist klar, Gott und Mensch vereint für immer. Aber wie sieht das konkret aus? Wie kann der Mensch das schon hier in dieser Welt erfahren? Und Gott sagt, indem er mich erkennt. Und dieses Wort beinhaltet viel mehr als nur jemand von außen her erkennen. So, wenn ich jetzt so hier durchgucke und dann sehe ich so, ach Lars, ja, er ist wieder da, schön, ich erkenne ihn. Ja? Ist viel mehr. 1. Mose 4, Vers 1, da steht, Adam erkannte Eva. Das ist dasselbe Wort, Adam erkannte Eva. Und da meint man nicht, er winkte ihr zu, ja, da ist sie. Nein, wie geht der Satz weiter? Und sie wurde schwanger. Ja, die hatten Geschlechtsverkehr, das ist damit gesagt. Es ist die intimste, tiefste Verbundenheit, körperlich, geistig, ja? Wirklich Gemeinschaft. Dafür steht das Wort, das ist das Bild. Und das ist ein Bild für unsere Verbindung, für unseren Bund mit Gott. Genauso tief, inniglich, vollkommen, sagt Gott, soll unsere Beziehung zu ihm sein. Und deshalb vergleicht er den Ehebund zwischen Mann und Frau mit dem Bund zwischen Gott und seinem Volk, mit dem Bund zwischen Jesus und der Gemeinde. Das ist hier mit Erkennen gemeint. Sie werden nicht nur erkennen, aha, es gibt wohl doch einen Gott, sondern sie werden von ganzem Herzen an Gott glauben, weil sie ihn erkannt haben, wie er ist. Sie werden ihm vertrauen, sie werden ihn lieben. Und jeder Gläubige wird eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Also er wird direkt an Gott glauben. Das wird für jeden persönlich sein. Es ist nicht so, dass es noch besondere Leute braucht, die dann sagen, ja, erkenne den Herrn, denn ich habe viel mehr Erkenntnis. Sondern Gott wird sich mit seinem Volk verbinden und jeder Einzelne wird mit Gott verbunden sein. Und diese Liebesbeziehung, diese Bundesbeziehung wird endlich zustande kommen, weil, das ist die andere Seite dieser Schale, Gott sein Gesetz in ihr Innerstes gibt. Das ist mein zweiter Punkt heute Abend, die Reformation der Herzen durch das beschriebene Herz. Reformation der Herzen durch das beschriebene Herz. Und in diesem Vers steht das Wort für Tora. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes schreiben. Also wir könnten sagen, so allgemein, ja, es geht um das Wort Gottes, aber ganz konkret geht es tatsächlich um das Gesetz, um die Tora. Nun, als ich ordiniert wurde zum Pastor, hat mir ein befreundeter Pastor, der schon einige Jahre im Dienst war, ein Buch geschenkt, und zwar die Autobiografie von Aaron Lee Ralston. Das wurde neulich auch verfilmt. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist ein Bergsteiger, amerikanischer Bergsteiger, der im Alleingang alle 59 4000er Colorados bestieg. Und auf einen seiner Übungsläufe kletterte er durch so ein gefährliches Gebiet und ein Stein löste sich dabei und seine Hand wurde eingeklemmt zwischen diesem gelösten Stein und den Felsen. Und die war dort so drin, dass er sie nicht mehr rausbekam. Und er hatte 5 Tage und 5 Nächte war er dort fest. Er hatte natürlich längst nicht so viel zu essen und zu trinken mit und hat dann alles versucht, um wieder freizukommen. Und am Ende hat er kein Werkzeug mehr gehabt. Sein Messer war wegen dem Rumkratzen am Stein viel zu stumpf. Er konnte sich den Arm nicht mehr losschneiden. Er musste ihn sich selbst amputieren. Und was hat er gemacht? Er hat die so lange überdehnt, bis er sich beide Knochen gebrochen hat. Und dann hat er das Messer genommen, sein stumpfes Messer, und die Weichteile durchgeschnitten. Und dann ist er noch 13 Kilometer gelaufen. Und dann wurde er gefunden. Und wisst ihr, das Gesetz Gottes ist so wie dieser Stein nicht. Das Gesetz Gottes ist eher zu vergleichen mit den 4 Millionen Kubikmetern Stein, die letzten Monat in der Schweiz vom Pizzingalo runtergerauscht sind ins Tal und 8 Wanderer unter sich begraben haben. Das ist das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes zerschmettert dich, weil es dich gnadenlos, aber gerecht verurteilt unter Gottes ewiges Gericht. Und das Buch Jeremia versucht uns ein Bild davon zu geben, eine Andeutung davon, indem es uns dieses Gericht damals, das babylonische Exil, beschreibt, wo das ganze Volk weggeführt wird und der Rest, der übrig geblieben ist, ermordet wurde, getötet wurde. Aber das sind alles nur Andeutungen von dem Gericht, was auf uns wartet. Und jetzt kommt der neue Bund. Und dort sagt Gott, dieses Gesetz, welches dich vorher zerschlug, schenkt dir nun das Leben. Schenkt dir nun diese lebendige Beziehung zu Gott, dass du Gott erkennst, dass du mit ihm verbunden bist. Dieses Gesetz, diese Lawine Steine, die dich einfach nur zerschmettert. Wie kann das sein? Nun, was ist das Gesetz? Gott offenbart im Gesetz nicht einfach nur so eine Reihe von Regeln über richtig und gut, böse und richtig und falsch, böse und gut, ja, so dass alle wissen, da geht's lang, sondern Gott offenbart im Gesetz sein eigenes Wesen. Er offenbart sein herrliches, heiliges Wesen. Und darum lässt sich das Gesetz Gottes mit dem Liebesgebot zusammenfassen, weil Gott Liebe ist, ja? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, das ist das ganze Gesetz. Gott offenbart im Gesetz sein Wesen. Und das Volk Israel sollte jetzt nach dem Gesetz leben. Und die Konsequenz wäre gewesen, die Folge, dass die Völker ringsherum am Volk Israel gesehen hätten, wie herrlich Gott ist. Und damit Israel das Gesetz nicht vergaß, damit das funktionierte, damit es wirklich nach dem Gesetz leben konnte, hat Gott das Gesetz selber aufgeschrieben, und zwar auf steinerne Tafeln. Weil wenn du ein Gesetz in steinerne Tafeln reingravierst, ich weiß nicht, wie viele Steinmetze wir unter uns haben, aber so viel ist euch allen sicher oder klar, das könnt ihr nicht wegradieren. Ja? Da könnt ihr auch drüber sprayen oder so, das bleibt da drin, ja, das ist fest. Aber das war noch nicht alles. Mose sollte dann alle Worte des Gesetzes, also die vollkommene Version, nochmal in ein Buch schreiben und das Buch wurde in die Bundeslade gelegt, damit es wirklich sicher war. Aber es war auch noch nicht alles. Das Volk Israel sollte dann, als sie in das Land endlich eingezogen sind, nochmal das ganze Gesetz auf Steine schreiben. Und das war auch noch nicht alles. Sondern, wenn ihr mal einen König habt, hat Gott gesagt, dann soll der immer eine Kopie von dem Gesetz machen. Auch noch nicht alles. Wenn ihr euch dann die Häuser baut, dann macht, wisst ihr, was ihr dann macht? Dann schreibt ihr dieses Gesetz an die Pfosten und die Tore eurer Häuser. Warum der ganze Aufwand? Das sollten die machen, damit sie das Gesetz beständig vor Augen hatten. Damit sie beständig daran erinnert wurden. Und damit dadurch dann ihr Leben beständig dadurch geprägt wurde. Aber leider hat das nicht funktioniert. Und der Vergleich ist vielleicht ein bisschen schlecht, aber das fiel mir halt ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber manchmal gibt es so Sachen im Leben, wo man sagt, oh, ich muss das ändern oder ich will unbedingt daran denken. Und dann macht man sich so Zettelchen. Die klebt man sich dann am Eingang hin oder auf die Kommode im Flur oder am Schreibtisch oder am Laptop oder irgendwo. Ne? Irgendwann hat man überall Zettel. Ja? Und dann dauert es nicht lange und man hat sich an die Zettel gewöhnt. Und man registriert die gar nicht mehr. Ja? Man macht es weiter wie vorher. Wenn Gott nun verheißt, dass er sein Wort auf die Herzen schreiben wird, dann drückt er damit aus, dass das Gesetz von innen her den Menschen an Gott erinnern wird. Im neuen Bund werden immer noch die Maßstäbe des alten Bundes gelten. Gott selbst hat sich ja nicht verändert und das Gesetz drückt ja sein Wesen aus. Und Gott ist weiterhin vollkommen und er möchte auch, dass wir vollkommen sind, so sagt es Jesus in der Bergpredigt. Aber das Gesetz hat jetzt einen anderen, einen wirkungsvollen, einen beständigen Zugang zum Menschen. Gott will es ins Herz schreiben. Das heißt, er will unser Wesen beständig der Wirkung seines Wortes aussetzen und dadurch uns und unser ganzes Leben prägen. Das ist die Verheißung hier. Gottes Worte bleiben keine bloßen Anforderungen von außen mehr, so die Steintafeln, die vor dem Volk stehen und wo Gott sagt, ja, das ist das Gebot, jetzt tu's. Und das Volk steht davor und sie können es nicht tun, sondern es werden jetzt Wesenszüge des Volkes, Charakterzüge des Volkes. Das Volk wird die Gebote nicht mehr erfüllen müssen, sondern wollen. Sie werden von ganzem Herzen zu Gott umkehren und ihm vertrauen und ihn lieben. Und ihr kennt das ja vielleicht sogar aus eurem eigenen Leben, hoffentlich, dass ein Mensch, der sich von ganzem Herzen zu Gott bekehrt, der macht das gerne. Das ist die schönste Sache in seinem Leben. Das ist der wichtigste Schritt in seinem Leben. Er erkennt seine Verlorenheit, er ist zerbrochen darüber, er sieht sein Herz, er ist fertig, aber dann sieht er auf Christus und dann wirft er sich Gott in die Arme. Und er vertraut ihm. Und wisst ihr, wie Gott sein Wort jetzt in unser Herz schreibt? Die Antwort darauf haben wir uns letztes Jahr ausführlich in der Konferenz angehört. Jesus sagt das in seinen Abschiedsreden. Also hört euch nochmal die Vorträge vom letzten Jahr an. Ich will das nur an zwei Versen deutlich machen. Jesus verheißt den Geist. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. In Klammern auch die Bergpredigt, meine Auslegung der Gebote. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Aber damit Gott unser Herz mit seinem Gesetz und durch seinen Geist beschreiben kann, damit er unser Wesen mit seinem Wesen prägen kann, muss noch etwas Grundlegendes vorher mit unseren Herzen passieren. Denn unsere Herzen sind ja schon beschrieben. Da ist ja schon die Sünde eingraviert, mit diamantener Spitze, wie wir es heute gehört haben. Da passt gar nichts mehr drauf. Das Herz ist voll. Das ist wie eine Festplatte, die ist voll. Wenn du da was Neues drauf machen willst, musst du vorher erst löschen. Und hier kommen wir jetzt zur äußeren Schale des neuen Bundes. Und damit zu meinem dritten Punkt, Reformation der Herzen durch die Vergebung der Sünden. Ja, dieser Vers 34, dieser letzte Vers, der beginnt mit einem Denn. Und er gibt uns somit die Begründung, die Grundlage dieses ganzen Abschnitts, dieses neuen Bundes. Und da sagt Gott, denn ich werde ihre Schuld vergeben. Das alles wird kommen und geschehen, denn weil ich ihre Schuld vergeben werde. Gott wird das Herz von Sünden reinigen. Er wird die Festplatte, die sündige Festplatte löschen. Und dadurch ist das Herz bereit, das Wort Gottes aufzunehmen. Mit dem Gesetz Gottes beschrieben zu werden. Mit Gott verbunden zu werden. Also wisst ihr was? Gott macht mit uns keine Gehirnwäsche, damit wir ihm dann endlich nachfolgen. Sondern Gott wäscht unsere Herzen von der Sünde. Sauber. Er macht uns rein. Und dann können wir Gott erkennen. Und dann wollen wir ihm folgen, weil wir sehen, wer er ist. Und was er für uns getan hat in Christus. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Reformation der Herzen, das Thema unserer Konferenz, wird geschehen, weil Gott dem Menschen die Sünde vergibt und fortan beständig das Wesen des Menschen mit seinem Wort prägen wird. Sündenvergebung und diese ständige Prägung des Herzens, unseres Wesens, unseres Willens mit seinem Wort. Was für eine herrliche Verheißung. Jeremia spricht von Vergebung, vom Wort Gottes in unserem Herzen, von Glauben, von einer lebendigen und unzerstörbaren Liebesbeziehung mit Gott in Ewigkeit. Aber wisst ihr, was noch herrlicher ist? Noch größer. Das ist, dass Jesus an der entscheidendsten Stelle in seinem Leben diese Stelle zitiert. Dass er an der entscheidendsten Stelle in seinem Leben und nur an dieser einen Stelle vom neuen Bund, den Jeremia verheißen hat, spricht. Und ihr kennt alle diese Stelle. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus verbindet den neuen Bund und alles, was darin verheißen wird, mit diesem Kelch. Und dieser Kelch steht für sein Blut. Das heißt, er verbindet ihn mit seinem Tod am Kreuz. Der neue Bund tritt in Kraft, weil Christus das unausweichliche Gericht, was tatsächlich unausweichlich war, das musste getragen werden, für uns getragen hat. Jesus kommt und sagt, ja, es stimmt, du hast den vollen Zorn Gottes verdient. Aber ich trage ihn für dich. Ich nehme die Last der Sünde von deinem Herzen weg. Ich reiß dich aus der Gefangenschaft der Sünde heraus. Ich lösche diese Inschrift. Und ich heile so dein unheilbares Herz. Und damit komme ich zum vierten Punkt. Reformation der Herzen durch Christus. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, Mann, hätte diese Predigt nicht gereicht über diesen Schriftabschnitt? Warum mussten wir uns durch drei Predigten über Sünde und Gericht durchackern? Warum reicht uns nicht einfach diese super gute Nachricht aus Jeremia 31 und fertig? Da steht doch alles drin. Hey, wir hätten noch ein paar mehr Propheten durcharbeiten können an diesem Wochenende. Wir hätten richtig was schaffen können. Und ich gebe euch die Antwort. Sie lautet, damit ihr in der Tiefe begreift, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Wir hören doch immer wieder das Evangelium. Wir hören immer wieder und wir lesen es immer wieder. Christus ist für deine Sünden gestorben. Christus liebt dich. Aber mal ehrlich, wie soll man denn verstehen, wie soll man es vielleicht auch jemand anders begreiflich machen, dass das so herrlich und wichtig ist? Ein blutiger, grauenhafter Tod am Kreuz von einem unschuldig verurteilten Menschen soll das Schönste und Größte sein. Was uns sogar Rettung bringt und Gott verherrlicht. Aber wenn man weiß, wie schrecklich und katastrophal Sünde ist, wenn man das Ausmaß der Folgen der Sünde, seiner eigenen Verlorenheit erkennt, wenn man einen Blick in sein Herz bekommt, den Jeremia uns gibt, dann kann man verstehen, was Christus für uns getan hat. Wie groß und wie herrlich sein Werk für uns war. Wisst ihr, das Allerschlimmste, was in der Welt jemals passiert war, das ist die Sünde. Aber Gott sei Dank ist es nicht das Größte, was passiert, ist das Größte, was jemals passiert war. Das ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Weil die Folgen von Sünde in deinem und meinem Leben so katastrophal, so unausweichlich waren, darum hat Jesus sein Leben gegeben. Nicht nur, damit wir jetzt quitt sind mit Gott, dass wir jetzt nicht mehr unter dem Gericht Gottes stehen, sondern um unsere Herzen zu heilen und mit Gott zu verbinden. Um uns zu Gottes Kindern zu machen, um uns zu seinem Volk zu machen, zu seiner Familie. Und jetzt spricht Gott in Christus zu uns. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Und darum sagt Christus, wisst ihr, wie ihr ihn anbeten könnt? Unser Vater im Himmel. Es ist jetzt unser Vater, wir sind eine Familie. Und im Neuen Testament wird es dann deutlich, dass Christus den neuen Bund tatsächlich gebracht hat. Und dass durch sein Werk unsere Sünden wirklich alle vergeben sind. Und dass wir in diese Verbindung mit Gott hineingestellt sind. Aber es wird auch deutlich gemacht, dass dieses Beschreiben von unserem Herzen, diese Prägung von unserem Wesen, mit Gottes Gesetz, dass das ein Prozess ist. Ja, wir dürfen Gott erkennen, wir dürfen ihm glauben, wir können ihm vertrauen. Das passiert immer wieder, dieses Wunder, dass wir sehen, da bekehrt sich ein Mensch, auf einmal kapiert das, Gott hat sein Herz angerührt, er hat es beschrieben. Und wir haben den Heiligen Geist in uns und dieser Geist erinnert uns an Jesu Worte und er lehrt sie uns, er gibt uns das Verständnis dafür und er wirkt in uns auch Frucht. Aber wir haben immer noch mit Sünde zu kämpfen. In uns ist dieses neue Wesen und immer noch das alte. Und wisst ihr was? Erst durch unseren Glauben an Christus wurden wir in diesen Kampf hineingestellt, den wir jetzt spüren zwischen dem neuen und dem alten Wesen. Vorher hatten wir diesen Kampf nicht. Jetzt sind wir da hineingestellt worden. Aber in diesem Kampf ist uns die Verheißung des neuen Bundes aus Jeremia 31 wiederum eine Ermutigung. Bisher habe ich nur davon geredet, dass wir zurückblicken und wirklich tiefer verstehen, was hat Christus für uns bereits getan. Das erkennen wir in Jeremia. Aber das ist noch nicht alles, sondern die Verheißung aus Jeremia 31 ist uns auch eine frohmachende Botschaft, eine Botschaft, die uns ermutigt für die Zukunft, weil dort drin steht, dass wir in diesem Kampf nicht alleine stehen und dass uns Christus immer näher zu sich ziehen will, immer mehr mit seinem Wesen prägen will. Jeremia schaute mit dieser Verheißung des neuen Bundes auf das erste Kommen Jesu und auf das zweite Kommen Jesu. Und wir leben irgendwo dazwischen. Aber auch wenn wir irgendwo dazwischen leben und immer noch Sünder sind und Sünder bleiben in dieser Welt, Christus hat uns verheißen, wir bleiben auch in ihm. Und diese Verbindung mit ihm ist unzerstörbar. Ja, sie wird sogar immer fester werden. Und damit komme ich am Schluss noch zu zwei Anwendungen. Die erste Anwendung lautet klare Abkehr von Sünde. Jeremia zeigt uns, wie krass Sünde ist. Und was machen wir? Wir spielen mit Sünde. Wir verharmlosen sie in unserer Beziehung mit unserer Freundin oder mit unserem Freund, in unserem Umgang mit Medien, mit dem Film, den wir sehen oder sonst was. Wir sind wie Aaron Lee Ralston, der die Gratwanderung geliebt hat. Und so sind wir auch. Wir denken, hey, wir haben jetzt Erkenntnis. Ich habe Gottes Erkenntnis. Ich weiß, was Sünde ist. Ich weiß, das ist die Sünde. Und deshalb kann ich hier haarscharf vorbeigehen und ganz knallhart das Leben genießen. Ich kann wirklich bis zur Grenze alles mitnehmen. Ich gehe halt nicht über die Grenze. Und was kommt, wenn wir so gehen? Wir schlittern immer rüber. Wir schlittern immer rüber. Wir spielen mit Sünde. Ich weiß nicht, was Gott noch machen muss, um deutlich zu machen, wie krass und wie schlimm Sünde ist. Aber wahrscheinlich lesen wir zu wenig Jeremia. Das ist meistens das Problem. Oder wir rechtfertigen Sünde. Zum Beispiel durch unser Leid. Ja? Ich habe so viel durchgemacht. Ich habe so viel Belastung in meinem Leben. Diese Schicksalsschläge, jetzt wird mir Gott auch ein bisschen Sünde zugestehen, oder? Also das ist jetzt dann auch nicht so schlimm. Das habe ich mir jetzt auch verdient. Dass ich mir jetzt ein bisschen Erleichterung verschaffe mit Drogen oder Alkohol oder mit Essen, mit Einkaufen, mit Sexualität, mit was auch immer. Wenn Gott mir Leid und Anfechtung und Druck im Leben gibt, dann wird er auch sein Auge zudrücken, wenn ich ein bisschen sündige, um das alles irgendwie durchzustehen. Wir rechtfertigen unsere Sünde. Oder wir rechtfertigen unsere Sünde nicht nur mit unserem Leid, sondern wir rechtfertigen unseren Ungehorsam mit den Problemen, die wir haben. Gott, ich würde ja so gerne dir vertrauen. Ich würde ja so gerne dein Wort befolgen. Ich wäre ja so gern gehorsam. Aber leider habe ich das und das und das Problem. Es geht gerade nicht. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich habe zu wenig Geld. Ich habe viel zu große Angst. Und diese Probleme müssten erstmal gelöst werden. Und dann würde ich dir so gern folgen. Wir rechtfertigen unsere Sünde. Und wisst ihr, was die Botschaft ist? Erschrick vor deiner Sünde. Hasse deine Sünde und bekämpfe sie in deinem Leben. Radikale Abkehr von Sünde. Und wenn ihr jetzt zurückgeht in euer Leben, nach diesem Hoch dieser Konferenz und nach dem allem, was ihr hören durftet, dann denkt daran. Geht nicht diese Gratwanderung, sondern geht radikal zu Christus. Wendet euch radikal davon ab. Es kann tatsächlich heißen, dass du deine geliebte Serie, die du jetzt immer verfolgt hast, einfach nicht mehr schaust. Und es kann auch viel mehr heißen. Und das führt mich jetzt zur zweiten Anwendung. Studiere immer wieder mit größter Erwartung das Wort Gottes. Das hört ihr ja in jeder zweiten Predigt mindestens. Ja, lest das Wort. Mein Punkt ist, beständig und zwar mit Erwartung, mit größter Erwartung. John Bunyan hat gesagt, entweder die Bibel hält dich von der Sünde ab oder die Sünde hält dich von der Bibel ab. Und wir haben es heute gehört. Gott will dieses Wort der Bibel nicht nur von außen an dich rantragen,
sondern er will es in dein Herz schreiben. Er will dir die tiefste und größte Erkenntnis überhaupt schenken, nämlich die Erkenntnis über sich selbst. Und das Evangelium, das, was wir vielleicht schon am meisten gehört haben, wo wir vielleicht schon am meisten abstumpfen, das ist die Erfüllung des ganzen Wortes Gottes. Durch das Evangelium können wir überhaupt erst verstehen, was Gott uns sagen will. Durch das Evangelium können wir es auch tun. Deshalb tut das Evangelium nicht als eine schon oft gehörte Botschaft ab, so als ein Erinnerungszettelchen, wo du eigentlich schon lange abgestumpft bist. Es gibt keine gewaltigere und größere Botschaft. Es gibt nichts, was dich mehr umhauen kann und was dich zugleich mehr erbauen kann, als das, was Christus für dich getan hat. Deshalb erstaune darüber und erfreue dich am Evangelium und an Jesus und an seiner Liebe für dich. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Mit welcher Erwartung bist du hierher gekommen? Mit welchen Erwartungen bist du zu dieser Konferenz gekommen? Und ich hoffe, dass du mit den größten Erwartungen überhaupt hierher gekommen bist, nicht an die anderen Konferenzteilnehmer oder an die Prediger oder an das gute Essen oder an sonst was, sondern an Gott selbst. Ich hoffe, du bist mit der Erwartung hergekommen oder ich hoffe, dass du sie jetzt hast, dass Gott dir hier begegnen will, dass er deine Beziehung zu sich erneuern will, vertiefen will. Und das ist jetzt Gottes Botschaft an dich heute Abend. Er will in dir wirken, und zwar übernatürlich. Er will sein Wort in dein Herz schreiben. Er will diese tiefe Gemeinschaft mit dir. Er will, dass du erkennst, dass er dich von Ewigkeit her geliebt hat in seinen Sohn. Und dass du ihn dadurch von ganzem Herzen lieben kannst und mit purer Freude ihm nachfolgen kannst. Lass uns zusammen beten. Herr, wir wollen dich heute Abend beim Wort nehmen. Und darum bitte ich dich, schreibe du dein Wort. Schreibe du das, was wir heute und diesem ganzen Wochenende über dich erfahren haben, in unser Herz. Und schenke uns so einen Blick auf dich. Schenke uns den Blick, den die Jünger hatten, als du auf dem Berg der Verklärung standst und sie dich in deiner Herrlichkeit sehen durften. Schenke uns den Blick auf deine Herrlichkeit, der uns erstaunen und erschauern lässt und der uns mit Freude über dich und über die Gemeinschaft mit dir erfüllt, sodass wir nur das eine wollen. Immer mehr davon, immer mehr von dir selbst. Amen.